Herzlich willkommen in der Löserkirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 30. September 2007 aus der Predigtreihe Säen, Wachsen, Ernten mit dem Glaubensvater Abraham. Das Thema heute lautet: Gib dich Gott ganz hin. Es spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
Liebe Freunde, ich glaube, es hat kaum jemand die Welt so durchreist, bewegt, erschüttert wie der Apostel Paulus. Paulus nicht, weil er an Fernweh litt. Paulus hatte an einem ganz entscheidenden Tag, in einer ganz entscheidenden Stunde seines Lebens eine Begegnung mit dem gekreuzigten Jesus. Und was er da erlebte, erfüllte ihn so, dass ihn nur ein einziger Gedanke hinfortleitete. Die Sache, um das Kreuz Jesu in der ganzen Welt bekannt zu machen. Viele Jahre später zieht der Paulus eine für mich erschütternde Bilanz aus seiner Tätigkeit. Er sagt, das Reden vom Kreuz ist für kluge und gescheite Leute eine Dummheit und die traditionell Glaubenden, die ärgern sich. Die einen lachen, anderen werden böse. Auch mir haben Leute schon immer wieder gesagt, weißt du, wenn du von Gott redest, das ist mir ganz arg wichtig. Und dass es Jesus gibt, ist für mich keine Frage. Aber für diese Sache mit dem Kreuz fehlt mir der Zugang. Das verstehe ich nicht. Vielleicht so wenig wie die Geschichte, die heute in unserer Predigtreihe "Wie wird mein Leben fruchtbar oder wachsen, säen, wachsen, ernten" mit dem Glaubensvater Abraham an der Reihe ist. Es ist die Geschichte von der Opferung Isaaks. Mag sein, dass dir der Sinn des Kreuzes unklar ist. Ich möchte, dass sich dieser Nebel lüftet und das Kreuz für dich ganz bedeutsam wird. Denn dieses Kreuz birgt für dich die Chance für ganz wichtige Glaubensschritte. Das Thema heute lautet: Ganze Hingabe oder Gott ja, aber wozu das Kreuz? Ein erster Gedanke: Erkenne, Gott lässt dich in Prüfungen wachsen. Erkenne, Gott lässt dich in Prüfungen wachsen. Bei der mündlichen Prüfung sagt der Professor zum Studenten: Sehen Sie da drüben diesen wunderschönen Baum? Ja. Wenn der wieder Blätter hat, kommen Sie wieder. Prüfungen. Die heutige Geschichte, die uns anleiten soll, beginnt mit einer Überschrift. Nach diesen Dingen versuchte Gott den Abraham. Also es geht um eine Prüfung, um einen Test. Prüfungen gehören zum Leben. Drei Dinge machen sie für uns schwer. Erstens, Prüfungen sind einmalig. Zweitens, sie sind oft, scheinen oft unsinnig. Und drittens, sie sind ein Kreuz. Prüfungen sind einmalig. Bundesjugendspiele, Weitsprung, das war das, wo ich so meine Stärken hatte. Aber das hatte auch ein Problem. Es gab einen Durchgang mit drei Versuchen, dann war es vorbei. Mit diesem Ergebnis musste man leben. Oft habe ich gedacht, jetzt noch einmal springen. Prüfungen sind einmalig. Zweitens, Prüfungen scheinen oft sinnlos. Vor einiger Zeit habe ich mit einem leitenden Mitarbeiter eines größeren Unternehmens geredet und er hat gesagt, wissen Sie, ich muss manchmal Dinge unter den Mitarbeitern durchsetzen, die kann ich im Grunde genommen gar nicht transparent machen. Für die Betroffenen bedeutet das natürlich auf ihrer Seite, dass sie da in einem Prozess gegeben sind, der für sie völlig unsinnig ist. Prüfungen scheinen oft sinnlos. Und drittens, Prüfungen sind ein Kreuz. In unserer kirchlichen Sonntagszeitung war neulich ein Bericht von einer Frau, die Diagnose Krebs bekommen hat und die da beschreibt, wie das ihr völlig die Füße unter dem Boden, den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Das Leben wurde für sie wirklich zum Kreuz. Da freust du dich auf deinen Ruhestand und dann nimmt dir Gott mit einem Schlag alle Zukunftsperspektive. Ich denke, genauso wird sich der Abraham gefühlt haben, als ihm Gott da eröffnet, ja, nimm den Isaak, deinen einzigen Sohn, den, den du lieb hast, und opfere ihn auf dem Berg. Wenn das Leben so zum Kreuz wird, sagen manche, das übersteigt meine Kräfte. Der Apostel Jakobus sagt einmal in der Auseinandersetzung genau mit solchen Fragen, Gott selbst versucht niemand. Und was er damit sagen möchte, ist, Gott prüft niemand über sein Vermögen. Gott dosiert die Schwierigkeiten deines Lebens sehr genau. Aber welchen Sinn haben dann Prüfungen? Der Apostel Petrus antwortet auf diese Frage, damit euer Glaube als echt befunden werde. Nach biblischer Überzeugung sind Prüfungen Meilensteine im Wachstum des Glaubens. Und ein allererster wichtiger Reifeschritt ist, erkenne, Gott lässt dich in Prüfungen wachsen. Aber wie soll das gehen? Dazu ein zweiter Gedanke. Sei wie Jesus zum Gehorsam bereit. Von Abraham wird in unserer Geschichte erzählt, er stand früh am Morgen auf und nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak, er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar, legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Abraham muss ja nicht nur seinen Sohn loslassen, den er liebte, nicht nur seine Zukunft, an die er glaubte, sondern der allerhärteste Konflikt in dieser Geschichte ist, in ihm meldet sich so eine Stimme, jetzt kann ich Gott nicht mehr verstehen. Jetzt kann ich Gott nicht mehr verstehen. Wenn diese Wände reden könnten, was würden sie erzählen aus 80 Jahren über Menschen, die Gott in die Schule genommen hat? Die Geschichte vorher von Karl Merz, ich weiß nicht, wie man es erkennen konnte, wo die Jugendlichen gespielt haben, diese Geschichte von Merz und der U-Bahn war natürlich frei erfunden. Aber sicher wurden hier Geschichten erlebt, wo Menschen etwas ganz Wertvolles ihres Lebens hergeben mussten. Wo Leute plötzlich gespürt haben, Gott ist mir völlig fremd. Ich kenne ihn nicht mehr. Ich bin im falschen Film. Und wo sie dann lernen mussten, mein Glaube hängt nicht an diesem Gebäude. Viele befanden sich vor 6 Jahren in einer solchen Lage, dass sie fragten, wie kann der Gott, der mir hier immer wieder seine Zusage gegeben hat, wie kann der mir plötzlich so abartig begegnen, dass er mir völlig fremd wird, dass es mich völlig aus der Bahn wirft? Da zerbrechen Welten. Viele sind damals wie Abraham an ihre äußersten emotionalen, geistigen und geistlichen Grenzen gelangt. Wie wir in der Bibelstunde einmal über diesen Text geredet haben, hat sich jemand gemeldet, als wir gerade in der Stelle waren, wo der Abraham das Messer hebt, dass er sagt, naja, im Grunde genommen war das ja kein Problem, ist ja alles gut ausgegangen. Aber das lasse ich nicht gelten. Ich denke, 1000 Mal hat dieser Abraham den Isaak geopfert. 1000 Mal hat er ihn aus seinem Herzen gerissen. 1000 Mal hat er geschrien, mein Gott, warum? Und immer wieder hat er gesagt, mein Vater, wenn es möglich ist, dann nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Indem der Abraham sein Kreuz auf sich nimmt und inmitten dieser 100.000 Stimmen seinen Weg weitergeht, Stunde um Stunde, Tag um Tag, wird er zum Vorbild. Es ist eine Sache, eine Entscheidung zu treffen. Aber es ist eine ganz andere Sache, so eine Entscheidung dann im Alltag durchzubuchstabieren und auszuhalten und dabei gehorsam zu bleiben auch wenn alles sinnlos scheint und zum Kreuz wird. Aber genau das ist die Herausforderung, wenn wir im Glauben wachsen wollen. Indem Abraham sein Kreuz auf sich nimmt, wird er zum Urbild des Lebensstils Jesu, von dem gesagt wurde, er war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott erhöht. Erhöhung ist ein Reifeschritt. Und Reifeschritte sind das Ergebnis von Gehorsam. Die Frage war, wie soll ich mein Kreuz tragen, dass ich im Glauben wachse? Die Antwort, tu Gottes Willen. Sei wie Jesus zum Gehorsam bereit. Aber warum? Zu was ist Gehorsam gut? Das ist mein dritter Punkt. Glaube, im Gehorsam erfährst du Gott als Retter. Glaube, im Gehorsam erfährst du Gott als Retter. Die Bibel sagt, wir können ihn auf zwei Weisen erleben, dass er uns am Leben erhält. Die erste Weise, wie Gott uns am Leben erhält, ist eine indirekte. So durch die Wirkung seines Segens. Heute ist Erntedankfest und wir erinnern uns jedes Jahr am Erntedankfest genau daran. Gott hat auf den Arbeitsfeldern unseres Lebens seine Früchte laufen lassen, wachsen lassen. Ich habe extra heute meine Erntedankkrawatte angezogen. Da sind Früchte drauf. Heute ist Erntedankfest. Aber vielleicht denkst du auch, Mensch Burkhard, du hast gut reden, aber ich habe doch noch immer keine Wohnung. Wieder ist ein Jahr um und ich bin noch allein. Oder ich bin im Glauben entwurzelt und habe noch immer keine Heimat gefunden. Oder jetzt mache ich schon 2 Jahre rum und meine Berufssituation ist immer noch nicht stabil. Was ist, wenn deine Felder nicht getragen haben? Gott möchte dir heute Morgen sagen, wirf deinen Glauben nicht weg. Geh gehorsam deinen Weg. Ich lasse dich nicht umkommen. Denn Gott hat eine zweite Weise, wie er uns am Leben erhält. Indem er nämlich indirekt, oft auf übernatürliche Weise, senkrecht von oben als Retter unsere Not wendet. So wie Abraham auf dem Opferberg in letzter Sekunde gerettet wird. Da rief ihn der Engel des Herrn und sprach, Abraham, Abraham, leg deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Da hob Abraham die Augen auf und sah einen Widder, wie er im Gestrüpp hängt. Nichts prägte den Glauben des Volkes Gottes so sehr wie die Überzeugung, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Not. Retter zu sein, das ist Gottes Markenzeichen. In dieser zweiten Weise, nämlich als Retter, da zeigt Gott sein eigentliches, sein wahres Gesicht. Und das gilt genau auch für die Punkte, wegen denen du vielleicht heute Nacht nicht hast schlafen können. Glaub es. Mit dieser Rettung in der letzten Sekunde hat Gott Abraham dieses schwerste Opfer erlassen. Aber die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Es wird berichtet, Abraham ging hin, nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer auf dem Altar an seines Sohnes statt. Aber warum? Warum muss unbedingt geopfert werden? Warum muss mit aller Gewalt Blut fließen? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir heute in unserer Zeit genau an dieser Stelle ins Fragen kommen und begreifen, die Welt Gottes ist uns oft fremd geworden. Wenn du mit dieser Erkenntnis heute nach Hause gehst, die Welt Gottes ist mir doch etwas fremd, dann ist das auch ein ganz wichtiger Erkenntnisschritt. Aber du kannst noch einen weiteren Glaubensschritt tun. Das ist mein letzter Punkt. Nimm Gott als deinen Erlöser an. Nimm Gott als deinen Erlöser an. Der Fritzchen hat sich seine Hand aufgerissen und die Mama tröstet ihn. Du Fritzchen, der liebe Gott, der heilt das ganz schnell. Fritzchen, Muss ich dazu rauf oder kommt er runter? Liebe Freunde, solange wir so von Gott denken, braucht nicht geopfert zu werden. Aber ich möchte dir heute Morgen Gott nahebringen als den, der dir dein Leben gab. Den Gott, der dich liebt, der will, dass du gut leben kannst, der dir als Weg zum Glück ganz plausible Gebote mit auf den Weg gegeben hat. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lieben, du sollst nicht lügen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich möchte von dem Gott sprechen, vor dem du einmal stehen wirst und vor dem du dein Leben zu verantworten hast, wenn es zu Ende geht und wenn sich klärt, was ist gelungen, was ist weniger gelungen. Vor 3 Wochen hat hier jemand ein ganz, ganz bewegendes Zeugnis gegeben. Diese Frau arbeitet auf dem Amtsgericht in München und erzählte, im Verlauf von Gerichtsverhandlungen wird ja immer so Motiv und Tat und alles so eruiert und dann entstehen manchmal ganz, ganz tiefe Augenblicke, wo man wirklich merkt, wo alle Anwesenden im Gerichtssaal merken, jetzt hat der Angeklagte gespürt, auf was es ankommt. Er zeigt tiefe Reue und da ist jemand wirklich gewillt, ein ganz neues Leben zu beginnen. Man möchte ihm helfen. Dann kommen die Schlussplädoyers und der Staatsanwalt, der schaut dazu in ein Bundeszentralstrafregister, wohl dem, der da nichts drinstehen hat. Denn jetzt werden alle Fehltritte noch einmal komplett aufgetischt aus dem ganzen Leben. Und dann merke man, wie oft diese Leute völlig in sich zusammensacken. Da ist plötzlich eine große Lähmung im Saal, weil man merkt, es ist keine Perspektive mehr. Und dann wird das Urteil gesprochen, es ist klar, ein Neuanfang ist für so jemand nicht möglich. Und dann sagt die Frau, in diesen verhängnisvollen Augenblicken, da schaue ich oft aufs Kreuz, das im Gerichtssaal hängt und denke, wie gut, dass Gott für mich und für uns alle unser Strafregister gelöscht hat und dass er uns unsere Schuld vergeben hat. Als Abraham auf jenem Berg mit blutendem Vaterherzen seinen Sohn opfern will, stand er da, wo wir alle stehen. Er erkennt, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche einen, der mich aus diesem eigenartigen Dickicht von Not, von Leid und Schuld erlöst. Und die Bibel erzählt, da wo beide, Isaak und Abraham, hätten bluten müssen, da legt Gott selber dieses Opfer auf den Altar. Und man muss ja blind sein, wenn man nicht sieht, wie in dieser alten Geschichte ein ganz anderer Berg hindurchschimmert, nämlich der Hügel Golgatha. Nach Jesu Tod waren seine Freunde völlig, völlig mies drauf. Sie hatten in der entscheidenden Prüfung ihres Lebens versagt. Und sie spüren ihre Mitschuld, aber auch tiefe Reue. Und plötzlich erkennen sie in Geschichten wie der beispielsweise von der Opferung Isaaks, Was Abraham mit Isaak auf diesem Weg, auf diesen Opferberg erlebt hat, das ist genau das, was der lebendige Gott mit seinem Sohn Jesus Christus durchexerziert hat. Sie begreifen, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, auf dass alle, die daran glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und plötzlich stand Gott im gekreuzigten Jesus als ihr Erlöser vor diesen gescheiterten Existenzen. Und das Vertrauen in diese Erkenntnis wurde für sie zu einem ganz entscheidenden Reifeschritt. So viel diese alte Geschichte rätselhaft bleibt, du und ich, wir stehen neben Abraham und können im Grunde genommen nur staunen, dass Jesus uns erlöst hat. Paulus sagt darüber, Gott hat den Schuldbrief getilgt mit seinen Forderungen an uns und ans Kreuz geheftet. Und wenn Gott uns die Schuld erlässt, vergibt er ganz. Er versenkt die Schuld an der tiefsten Stelle im Meer und stellt ein Schild auf. Bitte nicht fischen. Viele von uns haben das erfahren, gerade auch in den vergangenen Jahren, ganz ergreifend. Mit dem Kreuz Jesu hat Gott einen Lebensstil begründet, der uns aus diesem Dickicht von Not, Leid und Schuld erlöst. Wenn du das noch nicht erfahren hast, aber so diesen Wunsch in dir spürst, möchte ich dich bitten, nimm Gott als deinen Erlöser an. Wir feiern heute unser Jubiläum, 80 Jahre Gemeindesaal in der Innhuberstraße. Als der Gründervater Karl Merz im September 1914 seine Antrittspredigt hielt, sagte er ein Pauluswort: Liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und in hoher Weisheit. Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Christus, den Gekreuzigten. Es ist vollkommen klar, das Wort war ein Programm. Merz wollte sagen, die Sache um das Kreuz Jesu ist das Zentrum meines Lebens und Dienstes. Wie ich vor 5 Jahren hierher kam, wurde oft die Frömmigkeit der Innhuberstraße mit der Frömmigkeit der Methodisten und mit der Frömmigkeit von Willow Creek verglichen. Das waren so die 3 Eckpunkte hier. Viele sahen darin Gegensätze. Das schien mir zunächst sehr plausibel, vor allem vor dem Klischee oder vor dem, was ich so über die Innhuberstraße gehört habe. Aber dann machte ich 3 ganz grandiose Entdeckungen. Die erste Entdeckung war, die Vision von christlichem Leben, die für Karl Merz in der Pionierzeit der Gemeinde, so von 1917 bis zum Zweiten Weltkrieg, leitend war, ist dieselbe wie von Wesley und Bill Hybels. Meine 2. Entdeckung war, Karl Merz verstand die Bibel wie Wesley oder Willow Creek als ein Programm. Ein Programm für seine Gemeindearbeit. In den letzten Wochen wurde ich ein paar Mal gefragt, erstaunlich oft gefragt, was ist deine Vision für die Gemeinde? Darum möchte ich heute die grundlegenden Aspekte nennen. Erstens, ich bin überzeugt, dass Gott diese Gemeinde zu einer ganz besonderen Mission berufen hat, hier in München. Was die Gesellschaft zur Rettung der Schiffbrüchigen in der Seefahrt ist, das war diese Gemeinde in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hier in München. Zweitens, an dieser Mission hat sich überhaupt nichts geändert. Weder durch den Anschluss 1941 an die Methodisten, noch durch die Krise vor 6 Jahren. Zumindest hat sich von Gottes Seite an dieser Mission oder Berufung nichts verändert. Und darum, meine Vision ist die alte. Eckpunkte oder Stichworte wie Bibel sind Bibel, Evangelisation, Gemeinschaft oder Erfahrung. Ich habe sie in einer Gemeindebriefserie im vergangenen Jahr einmal skizziert und in der Predigt unserer Gemeindeweihnacht, wo es immer um etwas konzeptionelle Sachen geht, unter dem Titel Zurück zu den Wurzeln oder im Mittelteil unseres Vorwortes in der Festschrift. Ich vermute, dass manche nach der Vision auch deshalb fragen, weil sie sich bewusst oder unbewusst von Gott an einem ganz wichtigen Reifeschritt ihres Glaubens nach so 4 Jahren gemeinsamer Arbeit gestellt sehen. Nämlich die Frage, bin ich bereit zu der ungeteilten Hingabe an Gott, wie sie das Leben von Paulus, von Wesley, von Merz oder Hybels kennzeichnet. Und damit komme ich zu meiner 3. großen Entdeckung. Der Glaube der ersten Christen, die Frömmigkeit der Methodisten, christliches Leben bei Merz oder die Spiritualität, die wir in Willow Creek entdecken, sie decken sich bei allen Unterschiedlichkeiten allesamt im Kernpunkt ihrer Vorstellung von christlichem Leben. Brennpunkt ist der Glaube an den gekreuzigten Jesus. Liebe Freunde, was hier in diesem Saal in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschah, war der Aufbruch von Menschen, die dem gekreuzigten Jesus begegneten, so wie einst Paulus, Wesley oder Merz. Die Gemeinde war von dieser Erfahrung so erfüllt, dass sie nur einen Gedanken im Kopf hatte, nämlich die ganze Stadt muss davon erfahren. Wenn wir uns den Namen Erlöserkirche gegeben haben, dann kann das bedeuten, dass wir diese ursprüngliche Berufung der Gemeinde annehmen. Nämlich nichts anderes als ein Seenotrettungsschiff in dieser Stadt zu sein. Wo wir in den vergangenen 4 Jahren dieses alte Programm so punktuell neu belebten, etwas experimentierten, merken wir, der Amerikaner würde sagen, it works. Es funktioniert. Und das zeigt uns, Gott hat eine wunderbare Zukunft für die Gemeinde. Und Gott fragt dich heute, willst du dich für dieses Programm neu verpflichten? Möchtest du an Gottes Zukunft mit dieser Gemeinde dich beteiligen?